Also in Zeiten, die sich oft, naja, ziemlich düster anfühlen, kann man sich ja schon mal fragen, ob Optimismus überhaupt noch angebracht ist.
Mhm. Aber vielleicht ist das genau der Moment, in dem wir positive Zukunftsvisionen am dringendsten brauchen. Du hast uns jedenfalls einen Artikel von Andreas Wagener geschickt, der genau so eine Vision beschreibt. Solarpunk. Genau.
Und auf den ersten Blick sieht das ja aus wie ein weiterer Science-Fiction-Traum. Wunderschöne Bilder von grünen Städten.
Ja, sehr ästhetisch.
Unsere Mission heute ist es also, für dich mal ein bisschen tiefer zu graben. Steckt hinter dieser hoffnungsvollen Ästhetik auch ein praktischer, umsetzbarer Plan? Oder ist das am Ende doch nur eine schöne Utopie?
Das ist eine gute Frage. Denn der Artikel positioniert Solarpunk ja gerade nicht als ferne Fantasie.
Sondern
als ganz bewusste, konstruktive Antwort auf die Krisen unserer Zeit. Die Kernidee ist, dass wir nicht in so eine Schockstarre verfallen müssen. Stattdessen stellt Solarpunk eine ziemlich provokante Frage.
Und die wäre?
Wie könnte eine wirklich lebenswerte Gesellschaft nach dem Ende des fossilen Zeitalters aussehen? Also nicht nur überleben, sondern besser leben. Und genau diese Frage schauen wir uns heute mal genauer an.
Okay, um das zu verstehen, müssen wir wohl erstmal den Namen aufdröseln. Solarpunk. Das klingt ja sofort nach seinen, naja, bekannteren Geschwistern.
Steampunk und Cyberpunk.
Genau. Der Artikel grenzt das ja auch klar ab. Steampunk, das ist diese alternative, viktorianisch anmutende Welt, in der alles mit Dampf und Zahnrädern läuft.
Genau, so eine Art Retrofuturismus. Oft mehr eine ästhetische Spielerei als eine wirklich tiefgehende Gesellschaftskritik. Es geht viel um das Aussehen der Dinge.
Richtig. Und auf der anderen Seite, Cyberpunk, das ist ja meistens das genaue Gegenteil. Düster, dystopisch.
Mhm. Denk an Neuromancer oder Blade Runner. Ja, eine Welt, in der Technologie und Mensch verschmelzen, aber riesige Konzerne die Kontrolle haben und das Leben für die meisten ziemlich mies ist. Da ist die Kapitalismuskritik sozusagen mit dem Holzhammer. Aber was mich immer gewundert hat, warum heißt das alles eigentlich Punk?
Mhm. Bei Cyberpunk verstehe ich es. Das ist rebellisch. Anti-Establishment, aber Steampunk mit seinen viktorianischen Korsetts, das wirkt eher wie eine Marke. Wo landet jetzt Solarpunk?
Das ist ein super Punkt, denn da liegt wirklich der Schlüssel. Der Wortteil Punk hat hier eine faszinierende Doppeldeutigkeit. Einerseits steht er für eine Do-it-yourself-Mentalität.
Also Ärmel hochkrempeln und selber machen. Genau, die Idee. Wir warten nicht auf den Staat oder große Konzerne. Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Wir bauen, wir basteln, wir sind kreativ.
Andererseits, und da ist die Parallele zu Cyberpunk, beschreibt es einen disruptiven, aufrührischen Charakter. Eine klare, kritische Haltung gegenüber der herrschenden Ordnung.
Also rebellisch, aber gleichzeitig auch konstruktiv. Das klingt fast wie ein Widerspruch. Wie kann eine Bewegung denn Punk bleiben, wenn sie sich so sehr auf das Bauen und Planen konzentriert? Das ist ja fast schon staatstragend.
Genau da liegt der entscheidende Unterschied, der Solarpunk so besonders macht. Es ist eine Rebellion, die sich nicht im Zerstören erschöpft, sondern ihre Energie eben ins Aufbauen steckt.
Mhm.
Während Cyberpunk die Dystopie beschreibt und Steampunk oft eine Flucht in eine alternative Vergangenheit ist, will Solarpunk ganz bewusst eine positive und vor allem machbare Zukunft gestalten.
Okay, machbar. Das ist das Stichwort.
Ja. Und es ist deshalb auch mehr als nur ein Literatur- oder Filmgenre. Es ist eine Ästhetik, eine soziale Philosophie und eine Bewegung, die Kunst, Technologie und Aktivismus zusammenbringt.
Verstehe.
Und das Solar im Namen steht dabei auch eher symbolisch für alles, was dezentral, erneuerbar und nachhaltig ist. Nicht nur für Photovoltaikanlagen.
Okay, also wenn es darum geht, etwas Neues aufzubauen, was sind dann die Baupläne? Was sind die Grundprinzipien? Der Artikel spricht ja von einer regenerativen Kultur, die auf drei Säulen steht.
Genau.
Die erste ist die technologische Souveränität. Also die Idee, dass zentrale erneuerbare Energien die alten fossilen Infrastrukturen ersetzen.
Was im Grunde bedeutet, die Energieerzeugung aus den Händen weniger Konzerne zurück in die Hände der Gemeinschaften zu geben.
Genau. Die zweite Säule ist dann die ökosoziale Gerechtigkeit. Und Moment mal, hier muss ich kurz einhaken.
Ja, bitte?
Das ist ja mehr als nur ein paar Solaranlagen aufs Dach zu schrauben. Ökosoziale Gerechtigkeit impliziert ja einen fundamentalen politischen Wandel.
Absolut.
Das ist die Aussage, dass man ökologische Nachhaltigkeit gar nicht haben kann ohne soziale Fairness, ohne den Abbau von Hierarchien und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen.
Exakt. Und das ist der Kern dessen, was es eben Punk macht. Es ist der direkte Angriff auf die Idee, dass man grüne Technologie einfach über unsere bestehenden, oft ungerechten Systeme stülpen kann und alles wird gut.
Ah, okay.
Nein, wir müssen das System von Grund auf neu denken. Technologie und Gesellschaftsform sind untrennbar miteinander verbunden.
Verstehe. Das ist ein viel radikalerer Gedanke. Und die dritte Säule, die ist dann die ästhetische Transformation. Also weg von dieser sterilen Beton- und Glasästhetik, die man in vielen Innenstädten sieht.
Ja, hin zu einer grünen Architektur, die Natur und Gebäude verschmelzen lässt.
Ja, als Beispiel wird diese Mischung aus Jugendstilelementen, also Art Nouveau, und üppig bewachsenen Fassaden genannt. Man hat sofort ein Bild im Kopf.
Und das Faszinierende ist, wie diese Prinzipien direkt ins echte Leben übersetzt werden. Das fängt ganz klein an, beim Balkonkraftwerk.
Klar.
Das ist für viele der erste greifbare Schritt in Richtung technologischer Souveränität. Aber es geht viel weiter. Die Bewegung setzt voll auf Open Source Hardware und Software.
Also auf Technologien, die für jeden zugänglich und veränderbar sind.
Genau. Es geht darum, die Werkzeuge der Zukunft zu demokratisieren.
Okay, aber dann werden im Artikel KI und Blockchain erwähnt. Und da werde ich immer ein bisschen skeptisch. Diese Technologien verbinden wir doch eher mit Überwachung, riesigen energiehungrigen Serverfarmen und der Macht von Tech-Giganten, nicht gerade mit einer dezentralen Graswurzelbewegung. Wie passt das zusammen? Das ist die große Herausforderung. Aber der Artikel zeigt, wie Solarpunk versucht, diese Werkzeuge sozusagen umzupolen. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Den lokalen Gartenbau.
Okay.
Stell dir vor, kleine, günstige Sensoren sammeln überall dezentral Daten zum Mikroklima, Bodentyp, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung.
Also von meinem Balkon aus dem Gemeinschaftsgarten? Genau. Und eine KI analysiert diese Unmengen an Daten und gibt dir dann für deinen spezifischen Standort eine perfekte Pflanzenempfehlung. Und der Artikel treibt das hier noch weiter. Über eine App könnten diese Empfehlungen sogar auf meine Ernährungsgewohnheiten oder meinen Geschmack abgestimmt werden. Exakt.
Also, nicht nur hier wächst eine Tomate gut, sondern hier wächst genau die Cherry-Tomatensorte, die du am liebsten magst, am besten.
Genau. Aber der entscheidende Punkt, der das Ganze zu Solarpunk macht, ist die Frage, wem gehören diese Daten?
Ja.
In unserer heutigen Welt würden sie bei Google oder einem Agrarkonzern landen. Die Solarpunk-Vision besteht darauf, dass diese Daten dezentral bleiben, in der Hand der Gemeinschaft.
Und da kommt die Blockchain ins Spiel.
Richtig. Sie kann als eine Art gemeinschaftliches, fälschungssicheres Notizbuch dienen, ohne dass eine zentrale Firma die Kontrolle hat. Es werden sogar konkrete Projekte erwähnt, zum Beispiel Bittensor. Das ist im Grunde der Versuch, einen dezentralen Marktplatz für KI-Wissen zu schaffen.
Also die Idee ist, zu verhindern, dass ein einziges Unternehmen das Gehirn besitzt, das diese Systeme antreibt.
Und die Kontrolle bei den Nutzern zu lassen. Genau.
Das würde dann auch für die Energieversorgung gelten, für diese sogenannten Smart Grids, von denen immer die Rede ist.
Mhm. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist doch diese Idee eines intelligenten zweiseitigen Stromnetzes, oder? Also nicht nur Strom, der vom Kraftwerk zu mir fließt,
ja,
sondern dein Haus mit seiner Solaranlage kann auch Strom zurück ins Netz verkaufen und intelligent verteilen. Ganz genau.
Man wird vom Konsumenten zum
Prosumer. Ein aktiver Teilnehmer am Energiemarkt. Die KI hilft dann im Hintergrund, dieses komplexe System aus Tausenden von kleinen Erzeugern und Verbrauchern auszubalancieren. Und die Blockchain sorgt für eine transparente und faire Abrechnung.
Es geht also um die Ermächtigung des Einzelnen durch vernetzte Intelligenz.
Ja, genau das ist die Kernidee.
Okay, ein intelligentes Stromnetz für meine Nachbarschaft klingt machbar. Aber wie skaliert man so etwas? Wie vernetzt man all diese dezentralen Einheiten, ohne am Ende doch wieder eine neue zentrale Machtstruktur zu schaffen?
Ja.
Das scheint mir das klassische Dilemma zu sein. Mehr Effizienz durch Vernetzung führt ja fast immer zu mehr Zentralisierung. Das ist die Kernfrage. Und der Artikel stellt dazu ein extrem ambitioniertes Projekt vor. Region Villages.
Das Ziel ist nichts Geringeres als die Errichtung von komplett energieautarken und ökologisch nachhaltigen Siedlungen. quasi Solarpunk-Dörfer in der Praxis.
Und wie wollen die das Problem der Zentralisierung lösen?
Mit einem eigenen Betriebssystem, das sie Village OS nennen. Stell dir eine Software vor, die alle lebenswichtigen Kreisläufe einer Siedlung, Energie, Wasser, Abfall, Nahrungsmittelproduktion in Echtzeit überwacht, analysiert und autonom optimiert.
Also dieses Village OS ist quasi wie SimCity, aber für eine echte Gemeinschaft.
Das ist eine perfekte Analogie.
Und statt eines Spielers, der Entscheidungen trifft, optimiert eine KI ständig alles, um das Dorf so effizient und nachhaltig wie möglich zu machen.
Ja, genau das. Es ist ein selbstoptimierendes Echtzeitbetriebssystem für eine Gemeinschaft. Und der Clou ist der Netzwerkeffekt.
Okay.
Das System soll global ausgerollt werden. Jedes neue Dorf, das an das Netzwerk angeschlossen wird, liefert neue Daten. Dadurch wird die KI besser und die Prognosen für das Ressourcenmanagement an allen Standorten werden genauer.
Das heißt, alle Dörfer lernen automatisiert voneinander?
Ohne dass eine zentrale Instanz alles kontrollieren muss. Richtig.
Okay, Moment mal. Die Bewohner interagieren mit diesem System dann über generative KI und 3D-Karten, die mit der Unreal Engine gebaut werden.
Ja.
Ein Bewohner promptet also die KI seines Dorfes, um herauszufinden, wo er am besten einen Teich anlegt. Das sprengt ja wirklich die Grenze zwischen einem Computerspiel und realer Stadtplanung.
Absolut.
Das ist absolut wild. Es ist wild, aber es macht die Vision unglaublich greifbar. Das Beispiel im Artikel ist ja, jemand gibt per Spracheingabe das Ziel ein, maximiere die Regenwasserspeicherung auf meinem Grundstück. Okay.
Die Software analysiert daraufhin alle gesammelten Daten, Topographie, Bodenbeschaffenheit, Wetterprognosen und zeigt auf einer 3D-Karte des realen Grundstücks den optimalen Standort für ein Wasserreservoir an.
Und dasselbe Prinzip gilt dann auch für die energieeffiziente Planung eines Hauses oder die Auswahl der perfekten, klimaresistenten Pflanzen für den Garten?
Ganz genau.
Und wo steht das Ganze? Ist das nur eine PowerPoint-Präsentation für Investoren?
Laut Artikel ist das Projekt mit dem Village AOS bereits in der Pilotphase. Die Anwendungen werden also an ersten Standorten erprobt. Es ist natürlich auch ein Investmentprojekt, keine Frage. Aber es zeigt eindrücklich, in welche Richtung die technologische Entwicklung gehen kann, um die großen Ideen des Solarpunk tatsächlich umzusetzen.
Also fassen wir mal zusammen. Wir sind ja mit der Frage gestartet, ob Solarpunk nur schöne Bilder oder ein echter Plan ist.
Und es scheint, die Antwort ist, es ist ein sehr ernsthafter Versuch eines Plans. Weit mehr als nur eine ästhetische Spielerei mit begrünten Fassaden. Definitiv.
Es ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wie eine hoffnungsvolle Zukunft aussehen kann, in der Technologie und Natur keine Gegensätze sind. Die Vision ist, dass dezentrale Technologien wie KI und Blockchain Gemeinschaften ermächtigen, anstatt Macht weiter bei wenigen großen Akteuren zu zentralisieren.
Und wenn man das auf dich als Hörer bezieht, ist der Gedanke, mit dem der Artikel schließt, besonders wichtig. Der Zugang zu diesen mächtigen KI-Werkzeugen wird immer einfacher und günstiger.
Ja.
Das könnte der ganzen Bewegung eine völlig neue Dynamik verleihen. Die Werkzeuge für die Utopie werden sozusagen demokratisiert. Die Reise beginnt vielleicht ganz klein, mit einem Balkonkraftwerk, aber sie deutet auf ein grundlegendes Umdenken darüber hin, wie wir in Zukunft zusammenleben und wirtschaften könnten.
Das bringt mich zu einem letzten Gedanken, über den du vielleicht noch ein wenig nachdenken kannst.
Ja.
Der Artikel zeichnet ein beeindruckendes Bild davon, wie KI uns helfen kann, eine nachhaltige Utopie zu bauen, durch die Optimierung von Ressourcen und die intelligente Planung von Gemeinschaften.
Richtig.
Aber er beschreibt mit dem Village OS auch ein System, in dem eine KI am Ende die autonome Kontrolle über fast alle technischen Prozesse einer Siedlung übernimmt.
Stimmt. Die Frage, die für mich im Raum stehen bleibt, ist also, wo genau verläuft die Grenze zwischen utopischer Ermächtigung durch Technologie und einer neuen, sehr subtilen Form der automatisierten Kontrolle? Und, vielleicht noch wichtiger, wer entscheidet eigentlich, wo diese Grenze gezogen wird?